Glückfinder-Podcast. Der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, eine neue Folge des Glückfinder-Podcasts. Heute aus der schönen Schweiz, am wunderschönen Sempacher See.
Richtig.
Bei der lieben Gabrielle Schwarz. Hallo, liebe Gabrielle.
Hallo, Andreas.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen.
Danke.
Gabrielle, ich bin auf dich aufmerksam geworden, oder du auf mich, durch das Interview mit der lieben Saskia. Da hast du mich angeschrieben. Und hast Kontakt mit mir aufgenommen, dann haben wir kurz geskypt und eben hatten wir ein sehr interessantes Vorgespräch, wo du mir deine Geschichte erzählt hast. Und die ist schon beeindruckend, würde ich sagen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass du deine Geschichte mit mir teilst. Gabrielle, fangen wir ganz vorne an. Du hast Betriebswirtschaft studiert und warst erfolgreich im Business als
Verkaufsleiterin. Ja.
Bei einem großen nördlichen Telefonhersteller. Kann man das sagen? Früher mal Marktführer.
Richtig,
oder?
Du warst nur Nummer eins, genau.
Nummer eins in der Handyproduktion.
Ja.
Alle, die ein 6110 hatten, wissen genau, wovon ich rede. Und dann, wie war das so?
Ja, so gerade in der Telekommunikationsbranche ist ja so, dass alles so schnelllebig ist, dass man fast nicht mehr dahinter nachkommt. Also ich hatte den Job an und für sich ganz gerne, hat mir auch gefallen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich werde wie müde. Ich mag nicht mehr hinten nachrennen. Also das war so ein gut 16-Stunden-Tag hatte ich da schon. Und meistens auch noch das ganze Samstag. Also ich habe da 6 Tage lang 16 Stunden gearbeitet und zwar mir irgendwie wie zu viel. Also ich habe dann mal gemerkt, irgendwann, oder mir die Frage dann gestellt, will ich das wirklich weiterhin so machen? Ja.
Aber die Frage allein hat nicht ausgereicht, dass du was verändert hast.
Nein, der Prozess ging dann mal so ein bisschen los und dann habe ich gedacht, ja nein, aber irgendwie verdiene ich halt gut und irgendwie gefällt's mir ja auch, Karriere zu machen und habe dann das einfach sausen lassen, habe da nichts verändert, genau. Genau.
Ist ja auch schön. Also man gehört dazu, man hat irgendwie eine Aufgabe, man weiß, was man zu tun hat, man verdient Geld, also ist alles irgendwie ganz normal, ne? Don't touch a running system. Was war der auslösende Grund, warum du dann doch etwas verändert hast?
Ja, das war eine ganz spezieller Grund, ein trauriger eigentlich. Da ging es um meine Tochter. Meine Tochter war in diesem Zeitpunkt 29 Jahre alt und hat ungefähr eine Viertelstunde von mir entfernt gewohnt. Und ich bekam abends einen Telefonanruf von ihr und der war ganz komisch. Also ich habe sie gar nicht verstanden, was sie überhaupt wollte. Sie hat so gelallt. Und das habe ich gedacht, was ist denn mit ihr los? Hat mir keine Antwort mehr gegeben und plötzlich war das Telefon abgehängt. Und irgendwie, na klar, da kamen so die Muttergefühle und ich habe dann gerade den Autoschlüssel gepackt, bin zu ihr gefahren in ihre Wohnung und sie lag dann da und war schon halb gelähmt. Ich habe dann die Rettungsdienst organisiert, natürlich mitgefahren, wir kamen dann in die Notfallaufnahme und es hat sich dann herausgestellt, dass sie einen Hirnschlag erlitten hatte. Ja, und das war also unglaublich für mich. Also ich stand unter Schock, also das war so. Möchte aber auch gerade sagen, also sie hat sich dann vorweg schon nehmen, sie hat sich sehr, sehr gut erholt, es hat keine bleibenden Schäden oder so gegeben, gar nicht. Aber es war dann so, sie war dann ein paar Tage in der Intensivstation. Ich habe sie natürlich besucht, habe fast auch dort gewohnt schon fast. Und als sie dann wieder ein bisschen besser ging, hat sie mich da mal so angeguckt und sagt zu mir so, ach, weißt du, Mami, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir zwei hier diesen Platz tauschen. Und sie meinte, dieses Krankenbett. Mhm. Und
also, dass du quasi im Bett ja, liegst und sie davor sitzt.
Und sie davor sitzt. Und mhm. ich sage, wie kommst du denn überhaupt da drauf? Und da sagt sie so, ja, weißt du, die letzten Monate, wenn ich dich so betrachte, ich habe dich selten mehr wirklich ausgelassen gesehen. Du hast kaum mehr gelacht. Du stresst eins rum. Du bist ständig unter Druck bei dir. Du hast die Agenda ständig dabei. Mindestens 2, 3 verschiedene Handys, wo immer irgendeins läutet davon. Das ist ja nicht normal. Hm. Und in dem Moment ist irgendwas mit mir passiert. Also ich hab dazugehört und denke mir, die hat recht. Das ist nicht normal. Und da habe ich ganz spontan so von mir raus gesagt, nee, wir werden nicht den Platz tauschen. Ich gehe jetzt nach Hause und ich kündige meinen Job. Und die lacht sich einen ab und sagt, ja, okay. Und sage ich, nee, du musst nicht lachen. Ich mache das wirklich. Hm. Und habe das gemacht. Ja.
Also ich schmunzel jetzt auch ein bisschen. Tatsächlich, du bist nach Hause gefahren.
Ja.
Den Computer angemacht, eine Kündigung geschrieben.
Richtig.
Hast die abgeschickt?
Innerhalb von einer Viertelstunde, ja, habe ich das gemacht.
Und bist wieder zurück ins Krankenhaus?
Ich habe die persönlich zur Post gebracht, eingeschrieben, damit ich sicher war, dass es dann auch ankommt. Bin dann wieder ins Krankenhaus und habe, meine Tochter heißt Tanja, und habe zu ihr gesagt, du, die Kündigung ist unterwegs. Ich hab wirklich gekündigt. Ja.
Wow, jetzt meine erste Frage, ganz rational. Was hat dein Chef gesagt? Haben die gesagt, Mensch, super, endlich? Oder nein, aber was haben die gesagt?
Nein, die haben zuerst, also die haben das gar nicht geglaubt. Also es gab ja keinen Grund. Es hat mir eigentlich ja gefallen und es gab kein Missverständnis, gar nichts. Mhm. Und da haben die zuerst gesagt, du, was ist denn in dich gefahren? Also wer hat dich abgeworben? Ne? Mhm. Das war die erste Frage. Die zweite war, ja, kann man über Geld reden? Und da habe ich gesagt, nee, das geht nicht darum, gar nicht. Sondern ich merke einfach jetzt, dass das nicht alles sein kann. Ich möchte nicht plötzlich krank sein. Und ja, ich möchte wieder leben. Vor allem diese Aussage von, du bist ja gar nicht mehr fröhlich, von meiner Tochter, ja, die dazu kam. Mhm. Und ich sehe dich immer nur so ernst und du hast schon lange nicht mehr gelacht. Das war's, wo ich mir gedacht, so ein Mensch will ich ja gar nicht sein. Ich kenne mich ja anders. Mhm. Ich bin eine fröhliche, aufgestellte Frau. Und anscheinend habe ich das irgendwie in dem Stress, ist das untergegangen. Hm.
Und dann hast du gekündigt. Haben sie das akzeptiert? Ja. Was hat eigentlich deine Tochter gesagt, als du zurückkamst und gesagt hast, so, ich war jetzt kurz zu Hause, habe kurz die Kündigung geschrieben und kurz weggeschickt und da. Was hat die gesagt?
Ja, die war natürlich baff und hat zuerst gemeint, ich mache einen Witz. Und als sie dann gemerkt hat, nee, das ist ehrlich, die hat das durchgezogen. Und da hat sie mich einfach umarmt und wir haben beide geweint. Also es war gar keine Worte mehr nötig. Es war einfach unglaublich, was da abging, ja.
Das glaube ich.
Ja.
Und dann? Was hast du dann gemacht? Also deine Tochter kam dann nach Hause, also quasi geheilt, entlassen. Es ging ihr dann besser?
Ja, sie hat dann noch so Therapie gehabt, aber es ging ihr wirklich in eine ganz, ganz kurze Zeit wieder ganz gut. Genau. Und ja, dann habe ich natürlich schon ein bisschen so Muffesausen gekriegt, weil ich gedacht habe, Mensch, was habe ich denn jetzt gemacht? Weil ich wusste ja, was ich nicht mehr wollte. Aber in diesem Moment wusste ich ja nicht, was fange ich jetzt an? Also was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich wusste nicht, ich hatte kein Ziel. Ja. Und da habe ich mir gedacht, gut, jetzt mach sie mal auf die Suche. Und es ging darum, habe ich überhaupt einen Herzenswunsch? Und wenn ja, was ist denn das für einer? Ich wusste das nicht mehr. Durch die ganze Arbeit und so, es war das so zugedeckt, dass ich überhaupt keinen Gedanken verschwendet habe daran, was ich überhaupt mir wirklich wünsche, wenn ich könnte.
Was du machen wollen würdest.
Ja, genau, genau. Und dann habe ich mich so sozusagen auf die Suche gemacht nach meinem Herzenswunsch.
Mhm. Also was du gerne machen würdest.
Ja.
Wie hast du das gemacht?
Ja, ich habe dann mir plötzlich so Gedanken gemacht, was wollte ich denn schon immer? Schon als Kind zum Beispiel. Was hat mich denn fasziniert? Was wollte ich denn immer? Und da war mir ganz klar, weil ich sehr, sehr jung schon Mutter wurde, also mit 19 Jahren, da bin ich halt so in das reingerutscht und konnte das nicht mehr so alles machen, was ich so gerne wollte. Da waren ja Verpflichtungen da und so weiter. Und da habe ich mir erinnert, dass ich immer reisen wollte. Ja, fremde Länder kennenlernen, fremde Kulturen, so tropische Pflanzen, exotische Tiere, was auch immer, dass mich das eigentlich so fasziniert hat. Und irgendwie habe ich das nie gemacht. Ja. Und da wusste ich, das ist es. Das ist es, Reisen. Ich muss abhauen. Ich muss mal eine Pause machen. Ich muss mal weg. Ich möchte wirklich gerne andere Menschen, andere Länder, andere Kulturen kennenlernen. Mhm. Das ist es. Ja.
Und das hast du dann gemacht. Du warst damals, das dürfen wir dazu sagen, dein Alter, das dürfen wir damals natürlich dazu sagen, weil, oder? Dürfen
ja,
wir?
Natürlich.
Weil ich glaube, das ist auch noch ziemlich spannend. Das ist nämlich ein Unterschied, ob jemand mit 25 das entscheidet oder mit 28. Du warst damals
50
Jahre
ja,
alt.
Ja.
Als du entschieden hast, du reist jetzt um die Welt. Oder du gehst jetzt auf Reisen sozusagen.
Ich gehe mal auf Reisen, genau.
Das Erste, was du dann gemacht hast, ist erstmal deinen Hausstand aufgelöst. Also du hast quasi erstmal alles losgelassen.
Ja, ich hatte da eine ganz, ganz tolle, schicke Stadtwohnung, die ich erst 9 Monate vorher eigentlich eingerichtet habe. Und
das war nicht schlimm, weil du hast ganz viele Sachen, die du dir gekauft hast, eher auch gar nicht auspacken können, weil du so viel gearbeitet hast.
Ja, genau. Ja, und dann habe ich mir so, war für mich irgendwie klar, ich möchte nichts zurücklassen. Mhm. Also wenn ich jetzt reisen gehe, dann gehe ich mit dem, was ich bei mir trage.
Mhm.
Und dazu hat halt gehört, dass ich meine Wohnung gleich gekündigt habe, meine ganzen Möbel aufgegeben habe, zum Teil in ein Brockenhaus gebracht, zum Teil verkauft, verschenkt. Und das ging dann so weiter, umso mehr ich eigentlich weggab, desto freier habe ich mich gefühlt.
Mm.
Desto mehr war ich innerlich schon unterwegs.
Mm.
Dass ich auch gesagt habe, ach ja, wenn ich schon dabei bin, dann gebe ich auch noch gerade meine Kleider weg. Also die brauche ich auch nicht mehr. Und hatte dann im Endeffekt noch genau 15 Kilo. Das war mein ganzes Hab und Gut.
Mm-hmm.
Das habe ich im Rucksack gepackt und das habe ich dann mitgenommen.
Und dann bist du auf Reisen gegangen.
Ja.
Deine Reise so begonnen, was ich sehr schön fand, du bist zuerst in den asiatischen Raum.
Nach Bangkok, genau.
Und dort in ein Kloster, ne? Und hast erstmal eine Zeit des Schweigens dort gemacht.
Ja.
Um einfach mal auch zur Ruhe zu kommen, das alles erstmal sacken zu lassen.
Genau. Also es war auch so ein bisschen für mich der Plan, dass ich eben nichts plane. Und das Einzige, was ich von hier aus, also von der Schweiz aus, bevor ich auf Reisen ging, abgemacht habe und fixiert habe, war dieses Kloster, also dieser buddhistische Tempel in der Nähe von Bangkok. Und dort wollte ich mal das 30-tägige Retreat mitmachen. Mhm. Das ist so ein Schweigeretreat, also wo man erstens mal nichts sprechen darf, nicht lesen darf, keinen Augenkontakt darf haben, nur einmal im Tag essen und das morgens früh auf dem Boden schlafen. Das war für mich so, also nichts Religiöses oder so, sondern es war für mich klar, einfach mal zur Ruhe kommen, mal runterfahren, mal ein bisschen zur Ruhe kommen und dann den nächsten Schritt schauen, was auf mich zukommt.
Das war eine der Sachen, die für dich klar waren, dass du gesagt hast, du willst es nicht von hier aus planen, was man ja als Betriebswirt und als Businessmensch sozusagen gewohnt ist, einen Timer zu haben, nachdem man etwas abarbeitet oder eine Checkliste. Und das zweite war, dass du dir damals schon gesagt hast, wenn du mal morgens aufwachst und keine Lust mehr hast, dann hörst du auch auf.
Ja, genau. Es war ja natürlich für mich auch die Frage, ja, wie lange gehe ich den Reis? Mache ich einfach einen 2-wöchigen Urlaub irgendwo? Und das wollte ich ja nicht. Und da habe ich mir gesagt, ich möchte aber auch nicht ein Datum fixieren und sagen, so in ein paar Monaten oder so kommst du zurück. Sondern für mich war ganz, ganz klar, ab dem Moment, wo ich morgens die Augen öffne, wie du es vorhin gesagt hast, und ich sage mir so, und jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt möchte ich zurück oder jetzt möchte ich wieder festen Boden unter den Füßen. Dann weiß ich, der Moment ist gekommen.
Wie lange bist du dann gereist?
Ein ganzes, fast auf den Tag genau ein Jahr.
Fast genau ein Jahr.
Ja.
Und dann kam irgendwann dieser, also du bist durch ganz Asien gereist?
Ich habe ganz Südostasien gemacht und das ging eigentlich gut soweit. Und dann habe ich mir plötzlich entschlossen, total auf die andere Seite zu fliegen. Bin dann Australien und Neuseeland gemacht. Und als ich in Australien war, war ich so 11,5 Monate ungefähr unterwegs. Da bin ich wirklich eines Tages zum Morgen aufgewacht und habe mir gedacht, ach, jetzt habe ich irgendwie wie so Heimweh, also nach etwas Festen. Und ich habe mich gefragt, nach was hast du denn Heimweh? Und das war halt, wenn man ein Jahr lang so alle 2-3 Tage das Bett, den Ort, sogar das Land womöglich wechselt, das ist die fehlende Routine. Die hatte ich nicht mehr. Ja, und da habe ich mir gesagt, so, jetzt wird's Zeit, jetzt glaube ich Zeit, dass ich wieder zurückgehe in die Schweiz. Mhm.
Du hast dann, weil du ja eben alles aufgelöst hattest, du hattest ja keinen Anlaufpunkt mehr hier, also deine Tochter natürlich, die aber mittlerweile auch nicht mehr in der Schweiz lebte, ne?
Genau.
Aber du hattest sozusagen ja nichts, wo du sagen konntest, da kann ich wieder zurück. Da hast du dann aus Australien eine Anzeige aufgegeben, oder? Suche Wohnung.
Weltenbummlerin 50 sucht eine vorübergehende Bleibe, genau.
Aus Australien, hier in der Nähe von Luzern, in so einem Anzeiger sozusagen, ne?
Also im Internet, ja. Gab es so einen Gratis-Anzeiger, der hat mir so ein paar junge Leute haben mir das gezeigt und haben gesagt, hey, mach das dort, die Plattform ist noch gut und so. Also gut, gib das auf. Und zu meinem Erstaunen haben sich unglaublich viele Leute gemeldet. Also ich hätte nie damit gerechnet. Mhm. Und ich habe so geschrieben, also ja, Umgebung Luzern, weil ich mich halt da daheim fühle. Mhm. Und da haben sich verschiedene Menschen gemeldet gehabt. Unter anderem dann ein jüngerer Herr, der mir dann geschrieben hat, ein Zweizeiler mit ganz viel Rechtschreibfehler drin, aber es hat mir dann so gefallen. Und ich schrieb mir, ja, wenn du willst, ich hab Platz, kannst du kommen.
Ach, wie lieb.
Das war alles. Gruß Olli. Mhm. Und da fand ich, das ist ein lustiger, ich melde mich da mal. Und ja, wir hatten vielleicht wirklich 2-3 E-Mails, nicht mehr. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich dorthin gehe. Und als ich dann wieder am Flughafen in Winterthur war, wusste ich, okay, jetzt nimmst du den Zug nach Luzern, und der ist mir dort abholen gegangen auf dem Bahnhof. Und ich habe ihn das erste Mal gesehen überhaupt. Oder wir haben uns das erste Mal überhaupt dort gesehen, ja.
Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann bist du bei ihm eingezogen?
Da bin ich bei ihm eingezogen. Also ich muss dazu sagen, es war total lustig. Also da war Ende 30, total bepierst, überall Tätowierungen, wo man hingeschaut hat. Also völlig was anderes. Und er hat mir auch immer wieder gesagt, er ist das erste Mal in seinem Leben mit einer Businessfrau zusammen. Das war so eine lustige Mischung. Aber es hat geklappt. Es hat vom ersten Tag an geklappt. Es war wirklich schön. Also wir hatten gegenseitigen Respekt, den nötigen Respekt. Und wir haben so viel gelacht und haben uns total wohl gefühlt. Ja.
Unglaublich.
Ja.
Total schön. Und dann hast du hier wieder Fuß gefasst oder wolltest hier Fuß fassen, wolltest dich selbstständig machen mit einem kleinen Ladenlokal. Und das hat geklappt, du hattest da schon den Vertrag unterschrieben.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Und dann 2 Stunden später, aus heiterem Himmel, musstest du sozusagen ins Krankenhaus, weil es dir nicht gut ging. Und da hat man festgestellt, dass du an Krebs erkrankt bist.
Ja, dass ich einen Non-Hodgkin habe, also Lymphdrüsenkrebs, ja. Genau.
Unglaublich. Dann hast du dieses Ladenlokal, das Geschäft, das du aufmachen würdest, wieder storniert, sozusagen.
Das musste ich, ja. Ich war vier Stunden selbstständig.
Genau.
Es war am gleichen Tag, ja.
Genau, und bist dann erstmal ins Krankenhaus gegangen.
Mhm, da hatte ich dann schon die erste Operation und dann ging das so los. Man wusste ja noch nicht genau, gerade am ersten, nach der Operation schon, was ich hatte. Man wusste einfach, ja, es sieht nicht so gut aus. Und dann folgten halt eine Operation nach dem anderen und eine schwere, langwierige Chemotherapie, die 9 Monate angedauert. Mhm.
Aber auch das, logischerweise, sonst würden wir uns heute nicht unterhalten, hast du gut überstanden. Du bist dann, hast dir gesagt, ich gehe noch einmal auf Reisen, sozusagen, also Reisen in Anführungsstrichen. Du hast gesagt, ich werde diese Krankheit oder mich von dieser Krankheit nicht besiegen lassen, sondern ich werde diese Krankheit besiegen und bist nach Santiago de Compostela gepilgert.
Genau, ja. Also ich muss so sagen, während der Chemo habe ich einfach immer gemerkt, wenn es mir schlecht ging, habe ich mich an meine Reise, an die einjährige Reise zurückgedacht. Habe mich dann an Orten gebeamt, wo ich mich glücklich gefühlt habe, wo ich schöne Begegnungen hatte. Und da habe ich mich mal so gefragt, ja, was kann ich jetzt machen in dieser Situation? Und da war mir klar, mach doch wieder ein Ziel. Gib dir selber wieder so ein schönes, befreiendes Ziel. Und dann habe ich das persönlich dann als Gesundheitsziel genannt. Mhm. Und das war eben dieser Segen in dieser Kirche, dieses Gesundheitssegen in Compostela abzuholen in Santiago, genau. Und da bin ich dann von Pamplona nach Santiago, 750 Kilometer sind das, in 6 Wochen habe ich das dann gebildet. Mhm. Ja.
Und tatsächlich kam es so, also du warst dort, hast dir deinen Segen abgeholt und es ging dir dann auch besser?
Ja, also ich dachte, es ging mir besser und habe mich auch wohlgefühlt bis zu der Untersuchung, die ich dann hatte für den für den Lymphdrüsenkrebs. Da hat es dann geheißen vom Arzt her eine gute und eine schlechte Nachricht. Und die gute war, dass der Lymphdrüsenkrebs, also die Lymphe haben sich ein bisschen beruhigt, das ist jetzt stagniert. Aber sie haben dann bei der Untersuchung leider einen Tumor entdeckt an der linken Niere und der musste ganz dringend entfernt werden. Mhm. Also hatte ich wieder eine weitere Operation vor mir. Mhm. Ja.
Und auch die hast du machen lassen und, wie gesagt, sonst würden wir uns heute nicht so glücklich hier unterhalten, gut überstanden.
Die habe ich dann gut überstanden, genau.
Ja, ja. Und auch das ist sozusagen in Anführungsstrichen jetzt ausgeheilt und verschwunden. Und du bist jetzt wieder dabei, dich selbstständig zu machen mit einem Angebot, mit deiner Spirit Lounge. Du hast aber, ganz unabhängig davon, das habe ich jetzt gerade, fällt es mir jetzt ein, auch darüber, was du erlebt hast, ein Buch geschrieben.
Ja, genau, weil das Buch, das war für mich ganz klar schon eigentlich vor Beginn meiner Reise. Sobald ich da gekündigt habe, wo ich dann im Spital war bei meiner Tochter, sagt sie noch so zu mir, Mami, das ist ja eine verrückte Geschichte, dass du da einfach gehst und innerhalb von 15 Minuten kündest und innerhalb von 12 Wochen wirklich dein ganzes Leben eigentlich aufgibst und das veränderst. Magst du darüber nicht ein Buch schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist jetzt lustig, dass du das sagst, weil das ist ein Gedanke. Und ich habe eigentlich ab dem Tag, wo ich im Flugzeug saß, wo ich wirklich abgeflogen bin, habe ich bereits die ersten Zeilen geschrieben. Mhm. Ja.
Das Buch wurde zwischenzeitlich, also zwischen deiner Erkrankung und deiner Rückkehr, das alles, hast du das fertig geschrieben, es wurde redigiert, du hast einen Verlag, der Verlag hat es rausgebracht. Das Buch heißt Herzenswunsch und ist erschienen und veröffentlicht. Ich werde darauf nachher auch noch verlinken. Wenn du jetzt zurückguckst auf das alles, was ist die für dich wertvollste Erkenntnis?
Ja, für mich die wertvollste Erkenntnis war, bevor ich überhaupt die Reise begann, wo ich alles aufgelöst habe, wo ich plötzlich die Möbel weggegeben habe, die Kleider verschenkt habe, diese Ballast losgeworden bin, da habe ich plötzlich gemerkt, Mensch, ich bin sowas von frei. Mhm. Und das ist so eingefahren. Also das wirklich, das nehme ich heute auch gerne mit. Also das, umso weniger ich bis wirklich mein Eigentum nennen konnte, umso freier, umso erfüllter habe ich mich gefühlt.
Mhm. Ja. Mittlerweile hast du wieder, also wir sitzen ja auch hier gerade in der wunderschönen Wohnung über dem Sempachsee mit einem fantastischen Blick, jetzt heute ein bisschen bewölkt, aber ansonsten, du bist sozusagen wieder hier in dem Leben angekommen. Würdest du nochmal auf Reisen gehen?
Ja, also Reisen ist natürlich schon was was jetzt bleibt bei mir und was ich gerne mache. Aber ich würde vielleicht nicht mehr so auf diese Art und Weise reisen. Ich war mir ja ganz wichtig, dass ich so reise, also in Backpackers bin, mit dem Rucksack unterwegs bin, dass ich möglichst viele Menschen kennenlerne, in Homestays übernachte. Mhm. Also auch sehr, sehr einfach unterwegs bin. Ich glaube, ich habe das jetzt mal gesehen, es war toll, aber so, ja, ein bisschen mal zwischendrin ein Hotel würde mir, glaube ich, auch gefallen.
Ja, das glaube ich. Wir haben bei dir noch eine interessante Parallele festgestellt, eben im Vorgespräch, dass du gesagt hast, naja, was es mir ein Stück weit leichter gemacht hat, aufzustehen und zu gehen, war natürlich, dass ich aufgrund meines gut bezahlten Jobs und dass ich relativ viele Sachen verschenkt, aber auch ein paar verkauft habe, ein finanzielles Polster hatte, was du aber im Nachhinein betrachtet gar nicht gebraucht hättest. Aber es hat dir das Gefühl der Sicherheit gegeben, oder?
Ja, genau, das war schon so. Also ich werde ja immer wieder gefragt, was man sagt, Mensch, wieso konntest du das einfach? Ich hätte ja das Geld nicht dazu. Also erstens mal hatte ich ein bisschen Ersparnis, aber ich habe ja auch ganz viel Geld wieder gewonnen, durch das ich ja alles hergegeben habe. Mhm. Nur schon, wenn man ein Auto verkauft, ja, oder so. Und das Wissen drum, dass ich ein kleines Polster habe, so im Hinterkopf, das hat mir schon eine Sicherheit auch gegeben, ganz klar. Mhm.
Ja. Obwohl man es nicht braucht, ne? Also es ist gleich wie ich in dem Podcast mit Maike Winnemuth sage, Sprungbrett und Sicherheitsnetz zugleich. Also es macht den Start leichter zu wissen, man hat etwas Geld in der Hinterhand und es gibt einem auch während der Reise ein sicheres Gefühl.
Genau, obwohl ich ja eigentlich mit 5, also gerade in Südostasien, also mit 5 Euro pro Tag mit Übernacht, mit Essen, mit allem, was ich gebraucht habe, durchgekommen bin. Also kann sich das ja ausrechnen, es hat wirklich nicht viel gekostet. Mhm. Klar, in Australien war es dann anders. Also da sind die Preise wie in der Schweiz.
Lass uns noch 2 Sätze über deine Krebserkrankung verlieren. Ich will das gar nicht ausweiten, aber du hast es jetzt 2-mal besiegt. Mhm. Ja? Warum?
Ja, warum? Erstens mal, weil ich an mich selbst geglaubt habe. Ich habe das akzeptiert. Ich habe nicht gehadert oder so, dass ich die Krankheit habe. Ich habe mir gesagt, okay, blöd gelaufen, hab die jetzt einfach. Aber ich lasse mich nicht davon dominieren. Also ich mache mein Leben weiter. Ich will auch noch gern weiterleben. Die erste Prognose hieß ja unheilbarer Krebs vom Arzt. Und ich habe mir gesagt, das Wort, das will ich gar nicht hören. Also ich bin auch keine Statistik. Und ich glaube, es war dort auch ganz wichtig für mich, ein Ziel zu haben und auf das Ziel hinzuarbeiten. Und für mich war das eben dieses Gesundheitsziel, dieser Jakobsweg. Und das koste, was wolle, also den will ich machen. Und das hat mich halt wirklich, glaube ich, gesund gemacht.
Wahnsinn. Eine wahnsinnig schöne Geschichte, für die man, wie gesagt, wahrscheinlich mehr als einen Podcast hätte brauchen können, weil eben so viele Hoch und Tiefs und sich einfach auf den Weg zu machen, zu erkranken, wieder gesund zu werden und immer weiter zu gehen, sich immer weiter zu entwickeln, immer neue Wege zu gehen und ein ganz großes Vorbild. Finde ich wirklich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Ich danke dir.
Gabriel, die Glückfinderfragen für dich, auf die du dich ausreichend vorbereiten konntest. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Ja, ich denke, glücklich sein kann ich jetzt nicht so in einem Wort zusammenfassen. Es gibt so die Glücksmomente, Glücksaugenblicke, Ereignisse, die glücklich sind. Ich denke, Leichtigkeit und Freiheit, wenn ich das so in zwei, wirklich zusammenfassen muss, in zwei Wörter, ist für mich Freiheit, ja.
Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ja, ich selber, ganz klar.
No, kann ich mal fragen. Spielst du Lotto?
Nein, habe ich noch nie.
Würdest du sagen, macht Geld glücklich?
Ich glaube nicht, dass das Geld glücklich macht, aber man braucht sicher finanzielle Mittel, zum vielleicht einen Herzenswunsch, jetzt in meinem Fall, oder Träume zu verwirklichen. Da ist es schon ganz toll, wenn man eben im Hinterkopf ein bisschen weiß,
obwohl es nicht da ist. Obwohl es letzten Endes, wie du sagst, nur im Hinterkopf
ist. Ja. Sie, aber das ist so, für mich ist das so ein bisschen, ja.
Spannend.
Ja.
Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil
ich meinen Herzenswunsch erfüllt habe.
Oh, schön. Letzte Frage. Gibt es irgendwelche Bücher oder ähnliches, was du gerne empfehlen möchtest?
Ja, natürlich mein Herzenswunschbuch.
Dein eigenes, genau.
Mein eigenes.
Genau.
Und ich hatte, wo ich abgereist bin, habe ich ein Buch geschenkt bekommen von einer lieben Freundin, das hieß Die 7 Geheimnisse der Schildkröte. Und das ist so ein Lebensratgeber, sehr ein witzig geschriebener, herzig, wirklich herzig geschriebener Ratgeber, aber mit viel Weisheit drin. Und das würde ich gerne empfehlen. Also das hat mir sehr, sehr geholfen. Ja.
Toll. Also ich werde natürlich auf dein Buch Herzenswunsch und auf Die 7 Weisheiten der Schildkröte verlinken. Den Autor finde ich raus. Für mich, für dich, richtig, noch mein Geschenk, das Glückfinderbuch.
Danke vielmals.
Sehr, sehr gerne.
Ganz, ganz lieb.
14 Geschichten aus dem ersten Jahr Glückfinder und ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen. Wenn sich jemand über dich informieren könnte, gibt es eine Homepage, wo wir mit dir in Kontakt treten können, auf die ich verlinken darf?
Ja, sehr gern. Das ist buch-herzenswunsch.com.
Buch-herzenswunsch.com, auch darauf werde ich verlinken. Gabriel, ich sag herzlichen Dank für das Gespräch. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg und viel, viel Spaß.
Danke dir vielmals, Andreas. Danke dir vielmals.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori.